Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen den Steffen. Hallo Steffen.
Hallo.
Und zum anderen den Felix. Hallo Felix.
Hallo.
Ja, am vergangenen Wochenende spielte der 1. FC Nürnberg gegen Erzgebirge Aue. Wir hatten alle ein wenig Bauchschmerzen vor dem Spiel, denn es war ja durchaus eine Tabellenkonstellation, die dem Club nicht so richtig gefallen konnte. Am Ende siegte man mit 2:1 nach einer kämpferisch durchaus ansprechenden Leistung und nach einem Comeback von Cedric Teuchert, das wohl die wenigsten so auf dem Zettel hatten. Am Rande dieses Spiels gab es dann unschöne Szenen zwischen der Polizei und Auer Fans. Auch darüber möchten wir später kurz sprechen. Und wir werden natürlich auch vorausschauen auf das Spiel gegen die Würzburger Kickers, bei den Würzburger Kickers, die ja in der Rückrunde sich mittlerweile auch in eine Situation manövriert haben, die sie nun punktgleich auf dem 13. Platz mit dem Relegationsplatz stehen lässt. Was der 1. FC Nürnberg dort dann zu erwarten hat, werden wir zum Ende der Sendung hin klären. Aber Felix, wir beginnen erstmal mit der Partie gegen Aue. 2:1 hieß es am Ende. Und es war die, wenn man es mal ganz allgemein erstmal zusammenfasst, die erwartet schwierige Begegnung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also seit dem Trainerwechsel war ja eigentlich klar, dass Aue sehr gut spielt. Das haben sie ja auch in den letzten Spielen bewiesen, dass sie unter dem neuen Trainer wirklich sehr, sehr gutes, sehr, sehr guten Fußball spielen können. Und genau das war es. Also, dass sie leidenschaftlich an die Sache rangehen, war sowieso klar, weil sie im Abstiegskampf sind. Das ist auch passiert. Und ich hatte vorher schon ein bisschen Angst, dass der Club es nicht macht, was er dann gemacht hat. Aber es war auf jeden Fall ein sehr schwerer Gegner. Was man auch gesehen hat, gegen wen sie vorher auch gewonnen haben, zum Beispiel Union.
Steffen, es gab drei Wechsel in der Startelf. Mattausch, Möwald und Petrak kehrten zurück. Dafür rotierte Baumann gleich ganz aus dem Kader. Pretschko ging auf die Bank und Hofland war ja ohnehin gesperrt durch die fünfte Gelbe. Waren das Umstellungen, die du nachvollziehen konntest?
Naja, also bei uns im Sturm wird eh gefühlt die ganze Zeit durchgewechselt. Also da darf jeder mal ran und keiner schafft's so richtig. Also da war jetzt Mattausch war halt einer von den Anwärtern. Dass Hofland rausgeht, war logisch. Und dass Kammerbauer wieder als Rechtsverteidiger anfängt, war, glaube ich, eine sehr große Erlösung, zumindest für die erste Halbzeit.
Ja, Miso Pretschko ja zuletzt mit eher durchwachsenen Leistungen, Kammerbauer dann für ihn auf der Rechtsverteidigerposition. Das Spiel ging dann sehr schleppend los, wenn man das vielleicht mal so formulieren möchte. Es gab vier kleine Mittelfeld, wenig Torraum sehen. Die erste richtige hatte dann Aue durch Nazarov, der sich ja in den letzten Wochen besonders durch seine Qualitäten vom Elfmeterpunkt hervorgetan hat. Kammerbauer war es da, der den Ball, ja, wenn man so möchte, unfreiwillig ihm vor die Füße köpft. Und dann musste Schäfer das erste Mal eingreifen, Steffen.
Ja. Nett, dass du mich fragst, aber ich habe keine Erinnerung mehr an die Szene.
Sehr schön. Felix, geht's dir anders?
Ich weiß, dass ich ziemlich aufgeschreckt bin und war wieder sehr, 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 sehr positiv überrascht von Raphael Schäfer und seiner aktuellen Form, wie das ganze Spiel.
Es wurde dann, also es war die 21. Minute, in der das geschah, es wurde dann zum Glück auf der anderen Seite für den 1. FC Nürnberg besser. Und ich hatte es dann über unseren Total Beklubbt-Account getwittert. Raphael Schäfer hat tatsächlich ein Tor eingeleitet und ich gebe ehrlich zu, das habe ich in diesem Leben nicht mehr erwartet. Er hat das Spiel wirklich schnell gemacht, nach einem Freistoß von der rechten Seite aus Auer Sicht, fing er den Ball ab, warf ihn dann schnell auf Mühl, der ihn ja in den freien Raum spielte. Und ich dachte eigentlich in dem Moment, jetzt ist die Chance verpufft, weil ich Möwald nicht so schnell dort gesehen habe. Möwald gibt ihn dann rein und mit etwas Glück bekommt Kempe den Ball dann doch noch und kann ihn, kann sich um sich selbst drehen und ihn dann in die von ihm aus gesehen linke Torecke schieben, Steffen. Und es war ein Treffer, der sich in der Form nicht unbedingt angekündigt hatte.
Ja, vor allem, weil Mühl doch vollkommen unbeteiligt war.
War es nicht
Mühl? Also war Löwen.
Oh, Entschuldigung.
Löwen hat es meiner Meinung nach nicht so schlecht gemacht, wie du es gerade beschrieben hast, sondern ich finde, er hat es genau richtig gemacht. weil es halt der einzigste freie Raum zum Bespielen war, weil in der Mitte zu viel Betrieb war und Möwald hat halt schon den Laufweg angedeutet. Deswegen fand ich sogar den Pass sogar sehr gut. Die Hereingabe von Möwald war auch mehr Glück als Verstand und wird dann auch nur noch schlägt der Aue-Innenverteidiger dumm über den Ball und deswegen, also die Vorlage fand ich nicht sehr gut, aber dann der Abschluss muss man Kempe, auch wenn ich nicht der größte Fan von ihm bin, lassen, der Abschluss war gut.
Ja, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Den Pass an und für sich von Löwen, tipptopp. Ich hätte nur nicht gedacht, dass Möwald so schnell dahin rennen kann. Da bin ich ganz ehrlich. Felix, wie hast du es gesehen?
Ja, ich fand, also das war einer der schönsten Spielzüge seit langem, dass Raphael Schäfer den Spielzug einleitet, wie du gerade gesagt hast. Wer hätte das noch gedacht in seinen alten Jahren, dass er das nochmal macht und ein mitspielender Torhüter ist? Also super auf super Löwen gesehen. Löwen hat den absoluten Überblick. Also ich habe mir noch irgendwie zweimal das Tor angeguckt gestern. Und Löwen guckt halt und sieht, dass Möwald da reinrennt, gibt den perfekten Pass und ja, die Vorlage von Möwald jetzt nicht so gut, aber Kempe macht es meiner Meinung nach top. Also es wurde ja auch geschrieben natürlich, weil er sich gedreht hat und dann reingeschossen in Gerd Müller-Manier. Kann man so sehen, aber er hat ihn einfach gut eingenocht und hat endlich mal ein Tor aus dem Spiel gemacht. Was ich ihm auch gönne, also ich bin immer so zwiegespalten bei Kempe. Also ich finde ihn an sich stark. Er gibt auch gute Vorlagen. Er ist auch immer so leidenschaftlich dabei, finde ich, vor allem in den letzten Spielen. Aber es kam nicht wirklich viel, was dann irgendwie verwendbar war. Es kamen immer mal ein paar Schüsse, die dann vielleicht mal am Pfosten gingen und so weiter. Aber es, wie gesagt, er hat noch kein Tor geschossen für einen Offensivmann. Eigentlich nicht so gut, aber ich habe es ihm wirklich gegönnt, dass er endlich mal getroffen hat. Und das ist eigentlich auch gut, also.
Ich sehe das ein bisschen anders als der Felix, also der andere Felix, also der Felix, der gerade gesprochen hat. Er hat auf jeden Fall seine Qualitäten, vor allem am Ball. Die kann man ihm nicht absprechen, wo er den Ball sehr gut behauptet. Manchmal auch zu gut und dadurch das Spiel ein bisschen verlangsamt. Da hatten wir schon mal in der Folge davor schon mal bei Total Beklubbt schon mal drüber gesprochen. Manchmal eben auch zu gut und damit halt eben das Spiel zu langsam macht. Was mir nicht passt, ist seine Defensivarbeit. Mir fällt da eine Szene aus dem Aue-Spiel auch gerade ein. Das war, als Aue im Angriff war und Kempe sehr defensiv stand und dann Kammerbauer vorgeschickt hat mit einer Handbewegung und dann der Ball zwischen Kammerbauer und Kempe gespielt wird und anstatt dass Kempe nachgeht, schreit der Kammerbauer an, obwohl eigentlich der Kempe den Laufweg hätte mitmachen müssen. Und solche Sachen gefallen mir einfach nicht. Und manchmal finde ich ein bisschen noch zu überheblich. Aber ich glaube, dass wenn er es noch besser einsetzen würde, noch viel mehr Qualität hätte, als er eh schon hat.
Ich glaube, genau die Szene, die du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, auch so ein Ding von, wie eingespielt ist man. Also ich glaube, hätte er gewusst, dass er dann den Ball weiter, also das ist meiner Meinung nach, das merkt man auch ganz viel, seit Kölner Trainer ist meiner Meinung nach, also sie haben Ideen, aber die können sie noch nicht wirklich umsetzen, weil die Laufwege noch nicht wirklich einstudiert sind etc. Was jetzt immer besser geklappt hat, jetzt sind sie ja wieder ein bisschen zurückgegangen, aber also das ist nur meine Meinung dazu.
Ja, also für mich gibt es keinen Laufweg, wenn ein Pass zwischen zwei Leute durchgespielt wird und anstatt nachzugehen, zu reklamieren, das regt mich auch immer bei Bulltways auf. Es ist vollkommen egal, wenn man reklamiert, weil der Schiedsrichter darf sie nicht beeinflussen lassen von von Spielermeinungen. Deswegen muss man einfach weiterspielen und erst dann, wenn das Spiel zu 100% steht, darf man aufhören mitzudenken.
Wir haben schon. Aber das hat Burgstaller auch oft gemacht.
Ja, aber Burgstaller hat auch schon erstens hat er vorne die Dinger gemacht, damit war er sowieso unsterblich. Und er ist immer mit nach hinten gerannt. Und das war egal, in welcher Minute das war. Das muss man ihm so hoch anrechnen, weil es gibt nur ganz wenige Fußballer, die sich hinter die Mannschaft stellen, dass Fußballspieler viel zu viel reklamieren. Das ist ja eine ganz andere Diskussion. Bloß bei Kempe und Bultus fällt es mir nur sehr gerne auf.
Also Steffen ist kein Freund des Reklamierarms unter anderem, damit wahrscheinlich auch kein Freund von Manuel Neuer. Lasst uns mal zurück ins Spiel gehen. Es gab dann 7 Minuten nach dem Führungstreffer eine Situation, in der Bultuis sich nicht beschweren hätte dürfen, wenn der ein oder andere Auer-Spieler noch ein wenig mehr reklamiert. Köpke geht da eigentlich viel zu einfach an ihm vorbei. Er hält ihn dann am Trikot. Steffen, ein klarer Elfmeter, oder?
Ohne Diskussion. Ich weiß nicht. Also für mich gibt's da, also ich weiß nicht, wie man sich so dumm anstellen kann. Es ist ja nicht einmal so, dass die Sicht vom Schiedsrichter irgendwie bedeckt oder sowas ist und er somit irgendwie unauffällig ein bisschen dran ziehen könnte, sondern es ist einfach nichts. Also er haut ihn einfach um. Und ich habe schon auch ohne die Fernsehbilder zu sehen im Stadion gedacht, dass es ein ganz klares Tor ist.
Ja, ich denke, Felix stimmt zu.
Elfmeter. Entschuldige.
Wir hatten uns nach dem Spiel ja schon darüber unterhalten.
Das war auf jeden Fall ein Elfmeter. Also ich war in Block 5 gestanden und ich glaube, die 30 Leute, die jetzt im Radius von 5 Meter um mich gestanden haben, haben alle, es war auf jeden Fall ein Elfmeter geschrien. Also ich hätte den gepfiffen, also wenn ich der Schiedsrichter gewesen wäre. Es war natürlich gut, dass er es nicht getan hat, aber an sich war das nicht gerade schön und nicht gerade klug von Bulthuis, ihn da so runterzureißen. Also hat er wirklich Glück gehabt.
Arne Arnig war der Schiedsrichter in diesem Spiel. Wir werden noch 2-3 Mal über ihn reden müssen. Es war nicht unbedingt sein bester Tag, den er da erlebte. Es war dann so, dass Matthausch nochmal vors Tor kam, in sehr, sehr spitzem Winkel den Abschluss dann suchte. Mennel da auf dem Posten, muss er dann allerdings auch halten. Also wenn der reingeht, dann huiuiui. Und auf der anderen Seite war dann Dave Bulthuis, der einen ähnlich schlechten Tag wie Arnig erlebte, nochmal zur Stelle. Hat sich einen mordsmäßigen Querschläger geleistet, den Adler dann allerdings nicht an Schäfer und anschließend nicht im leeren Tor unterbringen konnte. Felix, da ging der Puls nochmal richtig hoch.
Ja, also insgesamt in der ersten Halbzeit, also ging der Puls mehrmals hoch, aber da war er wahrscheinlich am Anschlag. Das stimmt. Normalerweise hätte er den machen müssen und man hätte sich nicht beschweren dürfen, vor allem Bulthuis nicht, wenn der Ball drin gewesen wäre.
Steffen, wie hast du die Szene erlebt?
Ich habe scherzweise zu einem, der hinter mir sitzt oder so, habe ich scherzweise gesagt, dass wenn man es abgeklärt und routiniert machen würde, wäre es dann nicht der Club. Was mich an der Szene wieder aufregt, genau nach der Szene ist nicht Bulthuis irgendwie still und merkt, dass er selber einen Fehler gemacht hat, sondern er schreit wieder seine Nebenleute an. Also zumindest sieht es bei Sky so aus. Und das, also ich weiß nicht, er macht da also einen Fehler, ohne dass irgendwer anderes da irgendwie beteiligt ist. Und anstatt, dass ich selber den Kopf fesse und denkt sich, wie ungut, um es nett zu sagen, war die Situation gerade, meckert er wieder. Und da ist es halt wieder, das mag ich nicht so an ihm, an unserem Dave.
Ja, die erste Halbzeit fand dann ein Ende. Ja, Steffen, die Partie alles in allem sehr ausgeglichen in den ersten 45 Minuten. Und der Club, wenn man so will, mit dem Funken mehr Fortune, dass sie eben den einen Fehler, den Aue gemacht hat, so richtig da hinten konsequent bestraft haben und Aue eben genau das nicht getan hat.
Ja, es war halt ein klassisches 0-0-Spiel, wo halt einer dummerweise ein Tor geschossen hat.
Es wurde noch etwas spektakulärer in der zweiten Halbzeit. Es war nicht unbedingt so, dass der Puls so runterging, zumindest bei mir. Wir werden uns bei Total Beklub gleich darüber unterhalten, was in den zweiten 45 Minuten beim Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Erzgebirge Aue passiert ist.
Das Volleyball-Bundesliga-Finale der Herren live auf meinsportradio.de. Daniel Hör von Block und Spike kommentiert alle Spiele des Best-of-Five-Finals live aus der Halle. Los geht's mit Spiel 1 am 23. April ab 14.30 Uhr. Nutze den Hashtag VolleyMSR für deine Kommentare. Block und Spike live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
1-0 führte der 1. FC Nürnberg nach den ersten 45 Minuten und es endete mit einem kurzen Schreckmoment für alle Clubfans, so auch für Steffen und für Felix und natürlich auch für mich. Und es ging im Prinzip direkt mit den nächsten Schreckmomenten weiter nach der Pause. In der 47. Minute war es Köpke, der sofort wieder die Chance hatte, Aue mit Spielbeginn oder mit Wiederbeginn der Partie sofort im Spiel, Felix. Und dann gab es den Nackenschlag erstmal in der 49. Minute. Kammerbauer flog nach Notbremse gegen Köpke vom Platz. Auch das erstmal eine völlig unstrittige Entscheidung. Und dieses Mal wurde sie dem Regelwerk entsprechend gegeben.
Finde ich nicht.
Ja, also ich finde, das war auf jeden Fall, also ich habe mir die Szene nochmal angeguckt. Man könnte vielleicht, wenn man sehr penibel ist, ich weiß jetzt nicht, wer auf rechts gerannt ist, der war noch vielleicht einen kleinen Schritt weiter vorne als Mühl, aber Kammerbauer, aber er war letzter Mann und hat ihn gefoult. Also meiner Meinung nach kann man das vertreten, und wenn er da pfeift, dann muss er leider rot geben. Also meiner Meinung nach vertretbar.
Ja, ich glaube, es war Chakba, der noch daneben lief und tatsächlich auch ein Stück weiter vorne ist. Allerdings ist es halt nicht letzter Mann. Es ist halt einfach eine klare Notbremse. Wenn Kammerbauer nicht hingeht, ist Köpke frei durch. Also
ja, eben. Also es war eine Notbremse. Es war vielleicht nicht ganz letzter Mann, aber wenn er da pfeift, und er musste pfeifen, weil es war ein Foul, dann muss man auch rot geben. Also leider vollkommen verständlich.
Steffen, du scheinst es anders zu sehen.
Ja, also als erstes muss man wieder davor sagen, dass Bulls wieder extrem schlecht aussieht, weil er wieder einen seiner klassischen Vorrenner macht, wo er den Ball nicht bekommt und dann halt eben nur noch eine Dreierkette statt eine Viererkette dasteht. Mühl verliert dann auch noch den Zweikampf. Dann wird der Ball eben durchgesteckt. Was man aber in der Szene meiner Meinung nach klar sieht, ist, dass Köpke eher mit dem Ball weg vom Tor läuft und dadurch ist Chakba wieder näher am Ball dran. Und Kempe steht auch noch nur leicht versetzt hinter daneben. Also wenn er weg vom Tor läuft, kann selbst Kempe ihn noch mit einholen. Also ich finde, es hätte auch dunkelgelb gereicht.
Hätte Kammerbauer ja auch nicht faulen müssen. So, er hätte es ja auch lassen können. Und wie gesagt, also das ist halt das, was ich meine. Wenn er da pfeift, dann ist es halt eine rote Karte und Notbremse.
Das ist strohdumm, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Es geht mir nur darum, dass er eben vom Tor wegläuft und damit es für mich nicht mehr so klar eine Torchance ist. Und halt eben Chakba und Kempe ihn beide hätten dann noch einholen können. Und das ist halt für mich, man kann rot geben, aber ich finde, dass dunkelgelb auch okay wäre. Auch wenn es dunkelgelb nicht gibt, ich weiß. Aber ich glaube, dass man auch gelb hätte geben können.
Also meiner Meinung nach stand er ja sehr zentral vorm Tor und er zieht ganz leicht nach links. Aber also ich weiß nicht, wie Chakba ihn noch einholen soll. Was mir noch erst in der Wiederholung so richtig aufgefallen ist, ist ja auch, wie Kammerbauer ihn eigentlich trifft.
Ja,
Ihn ja mit der offenen Sohle an der Wade schräg von hinten. Also insofern, also für mich ist das eine klare rote Karte.
Ja, dann, ja. Wie gesagt, ich verstehe die rote Karte. Ich glaube eben auch, dass man es bei dunkelgelb hätte belassen können.
Auf jeden Fall gab es dann Freistoß für Aue aus 18 Metern, sehr zentral. In der ersten Halbzeit hatte Kvesic mal einen in die Mauer gebolzt, aus ähnlicher Position. Und dieses Mal machte er es. Jetzt kann man das sehen, wie man möchte, zu unserem Leid, aber vielleicht auch zu unserem Glück, wenn man das längerfristig betrachtet. Perfekt, anders kann man es nicht sagen. Er zirkelt ihn direkt oben, unhaltbar, da ins linke Eck über die Mauer. Felix, Marke Traumtor, oder?
Ja, Marke Traumtor, und ich habe mir nochmal die Szene, also nicht in der Zusammenfassung, sondern das Spiel nochmal angeguckt, und der Moderator hat auch gemeint, er übt im Training anscheinend ziemlich viele Freistöße, um sie genauso zu schießen, und den kann man nicht halten, er ist genau in zentraler Position, also kann rechts oder links schießen, das heißt für Schäfer auch schwer, und Schäfer macht noch einen Schritt nach rechts, aber den kann er nicht mehr halten, und es war einfach ein perfekt geschossener Freistoß.
Dadurch, dass Kvesic eben diese Chance dann nutzte, ist jetzt übrigens Patrick Kammerbauer nur für ein Spiel gesperrt. Insofern angesichts des Spielausgangs dann diese Situation vielleicht doch zu unserem Vorteil. Es war dann so, dass einer der prägenden Akteure der zweiten Halbzeit dann eingewechselt wurde. In der 57. Minute kam Teuchert für Matthäus, der erneut eher eine durchwachsene Partie erlebte. Und Felix, wir hatten uns ja auch dann nach dem Spiel nochmal unterhalten, und du hattest dann sofort gesagt, Teuchert, der war sofort da, der hat in den ersten ein, zwei Minuten direkt zwei Chancen gehabt.
Genau, also wie ich ja auch im Ticker nochmal lese, 58. Minute, das war kurz nach seiner Einwechslung, gibt Kempe auf Teuchert ab und er führt beinahe zum Tor, den hat er halt nicht gemacht, und dann danach hat er noch eine Kopfballchance gehabt, und du hast sofort gemerkt, dass er halt wirklich on fire ist und Bock hat, ein Tor zu schießen, und er hat auch mal ein bisschen Bewegung in das doch immer sehr starre Spiel des ersten FC Nürnberg gebracht, der schon, also sie machen viele Pässe, aber mir kommt es immer so vor, wie wenn sie sich einfach nicht bewegen. Also es müsste viel mehr quasi Rotation reinkommen, dass auch die Pässe dann was bringen, dass man auch mal irgendwie einen freien Raum hat. Und das hat er meiner Meinung nach richtig gut gemacht in den Situationen, wo er beteiligt war. Er hat sich auch, das hat man sofort gesehen, also die Szenen nicht gesehen, aber er hat auch sich oft zwischen den Verteidiger und den Ball geschoben, dass er den Ball dann noch irgendwie bekommt und weiterlaufen kann, was vorher irgendwie bei Behrens vor allem mir aufgefallen ist, der ständig den Ball verloren hat bei den kleinsten Zweikämpfen. Und das hat er meiner Meinung nach richtig gut gemacht und man hat gemerkt, dass er einfach Lust hat und auch wirklich sich angestrengt hat, Leidenschaft reingebracht hat und halt auch sein Können, dass er schnell ist. Also ich fand ihn von der Einwechslung bis zum Ende eigentlich gut.
Es war so, Steffen, war zumindest mein Eindruck, dass in diesen 10 Minuten nach der roten Karte man auf einmal viel, viel präsenter im Spiel war und man sich überhaupt nicht, anders als wir das schon so manches Mal vom Club eben nach Rückschlägen dann auch erlebt haben, nicht irgendwie erstmal eingeigelt hat oder das versucht hat. Nein, sie waren irgendwie sofort da und die Mannschaft hat in diesen 10 Minuten auf jeden Fall erstmal den ziemlichen Willen gezeigt, den Weg nach vorne dann auch gesucht. War das für dich überraschend?
Ja, für mich war es erstmal überraschend, dass Herr Kölner überhaupt offensiv gewechselt hat. Ich hatte eher mit einem Defensivwechsel gedacht, dass er halt sagt, okay, wir halten jetzt den Punkt und dass er noch irgendwen defensiv mit reinbringt, ein Bretschko zum Beispiel noch früher. Kam aber nicht so, weil er den Löwen auf rechts gestellt hat, der es meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat, dafür, dass es eine ganz andere Position ist und man sich ganz anders verhalten muss und dann auch noch mit so einem Kempe davor, da ist es immer ein bisschen kritischer. Deswegen Löwen fand ich echt sehr, sehr gut auf der Rechtsverteidigerposition. Moment, die eigentliche Frage?
Diese 10 Minuten nach dem Ausgleich beziehungsweise nach der roten Karte.
Genau. Mir hat das Auftreten nach der Pause gar nicht gefallen, weil man eben sich zu sehr auf der Führung eben ausgeruht hat und dann halt mit dem 1-1 hat man gemerkt, oh, jetzt auf einmal können wir doch nicht mehr gewinnen mit nur einem Tor. Und dann ist halt mit der Einwechslung von Teuchert ist auch in der Mannschaft so ein kleiner Ruck meiner nach durchgegangen. So nach der Meinung, boah, der Trainer will jetzt auch, dass wir doch noch nach vorne spielen. Und das hat man dann der Mannschaft schon angemerkt und es hat auch mehr, auch wenn nicht immer alles gelungen ist oder nicht viel gelungen ist, hat es einfach mehr Spaß gemacht zum Anschauen, weil man einfach gemerkt hat, boah, die Mannschaft will auf einmal doch nach vorne spielen. Und natürlich so ein Teuchert ist auch so ein mitreisender Typ, weil er einfach von der Spielart und Weise halt einfach nochmal ein ganz anderer ist als der Matosch. Der Matosch sieht immer so gelangweilt aus, so, oh, ich muss jetzt schon wieder laufen, ist ja kacke. Aber der Teuchert ist so ein Aktiver, so ein Renner, so einer, der den Ball hat, dann geht's gleich in Hochgeschwindigkeit los. Und der ist halt auch noch ein Eigengewächs und lauter solche Sachen und nach einer Verletzung. Und ich finde einfach, dass er ein mitreißender Spieler ist, der Cedric Teuchert. Und dass er auf einmal halt nochmal Leben reingebracht hat. Auch wenn ich seine Defensivarbeit noch nicht so gut finde, was aber wahrscheinlich an seiner sondern an seiner Zeit nach der Verletzung erst zählt, weil er ja noch Rückstand aufholen muss.
Also ich finde, dass Matosch, also er ist halt eine andere Art von Stürmer und er hat irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie wenn er gerade nicht in das Spiel passt. Also er ist halt jemand, der eher so im 16er quasi drin ist und den Ball zum Beispiel geflankt bekommt. So ähnlich wie, ich weiß nicht, ob Felix das nach dem Spiel gesagt hat zu mir, so ein Schrotstürmer eigentlich. Also so wie Schrot in dem Dreh. Und Teuchert ist halt jemand, dem kannst du auch irgendwie an der Mittelfeldlinie den Ball geben und er dribbelt da durch, weil er halt einfach schnell ist. Er ist am Ball sehr, sehr gut und kann dann halt auch mal eine Aktion allein machen, was halt bei Matosch weniger der Fall ist. Also er ist halt eher der Stürmer, der Flanken braucht und dann halt auch Tore macht.
Ja, auf jeden Fall auch ein Stürmer, der halt Bälle vorne festmacht und dann eigentlich auf ein nachrückendes Mittelfeld angewiesen ist, was bei uns immer nur so nicht immer klappt, um es mal so zu sagen. Die Auer spielten sich dann ab der 60. Minute wieder besser, kam wieder besser ins Spiel, aber wir müssen noch ganz kurz über eine Situation aus der 56. Minute sprechen, die ich jetzt beinahe vergessen hätte. Da wurde es wild. Auf einmal ließ Raphael Schäfer den Ball, den er zunächst gefangen hatte, fallen, geisterte dann dort durch seinen Strafraum, die Flanke kommt in die Mitte, Bultruis köpft ihn raus und ich hätte da Elfmeter gepfiffen, Felix.
Ja, Das hatten wir schon mal. Ich habe es nicht so gut gesehen, weil ich war quasi auf der anderen Seite vom Spielfeld. Kann man aber auf jeden Fall pfeifen. Also in der Wiederholung habe ich es mir nochmal angeguckt und das kann man auf jeden Fall pfeifen. War unnötig.
Ja, also Bulthuis stützt sich da auf welchen Auer-Angreifer auch immer und verhindert so dann eben, dass dieser überhaupt hochsteigen kann. Also da die nächste Situation, wo Dave Bulthuis nicht unbedingt gut aussieht, auch wenn Raphael Schäfer die ganze Geschichte überhaupt erst gefährlich gemacht hat, aber eben auch die nächste Situation, in der Arne Arnig nicht unbedingt gut aussah. Steffen, nach der 60. Minute war dann Auer wieder präsenter in der Partie. Köpke, Nazarov, Kvesic dann in diesen 10 Minuten zwischen 60. und 70. Spielminute immer wieder gefährlich vor dem Tor. Zum Glück dann eben drüber geschossen oder die gute Abschlussposition so ein bisschen vergeben. Raphael Schäfer dann auch immer wieder auf dem Posten gewesen. Aber da musste man eher um das Unentschieden bangen, als noch auf den Lucky Punch zu hoffen, oder?
Ja, also ich muss sagen, ich habe das Spiel eher so emotionslos gesehen, weil ich nicht wirklich denke, dass wir noch was mit dem Abstieg zu tun hatten, auch wenn wir jetzt da verloren hätten. Es hätte auch, wie gesagt, es ist halt wie so oft in der zweiten Liga, da entscheiden halt einzelne Szenen. Hätte jetzt einer von denen dann das 2-1 gemacht, hätten wir niemals noch ein Tor geschossen, weil es dann halt der totale Nackenschlag gewesen wäre. Aber so ist es halt in der zweiten Liga. Also es sind halt einfach Nuancen, wie es so schön immer heißt, die den Unterschied ausmachen. Und da hatten wir halt in den Situationen Glück und hatten auch beim Bulltwister Glück, als er sich aufgestützt hat. Und so ist es halt. Und sie hätten sich auf jeden Fall, sie haben es nicht verdient zu verlieren, sagen wir so. Die Auer.
Steffen hier völlig emotionslos. Dir ist meine Serie gegen Erzgebirge Aue völlig egal. Ich merke das schon. Felix, hast du das genauso abgeklärt, wie Steffen betrachtet, oder war dir da eher so wie mir zumute und das war ja nicht besonders ruhig?
Also ich kann mich seit ein paar Wochen, bin ich ein bisschen ruhiger nach Clubspielen, aber während des Spiels kann ich das eigentlich überhaupt gar nicht emotionslos angucken. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie Steffen das macht. Vielleicht muss er mir das mal erzählen.
Also während dem Spiel bin ich auch nicht emotionslos, aber so in der Nachbetrachtung sehe ich das alles ein bisschen entspannter als
während dem Spiel. In den letzten Wochen auf jeden Fall. Nee, aber also ich hatte auch das Gefühl, dass Auer auf jeden Fall stärker geworden ist, aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, wie soll ich sagen, also sie hatten viele Chancen, aber so wirklich, dass sie alleine vorm Tor standen und eine wirklich gute Schussposition hatten, hatten sie auch nicht wirklich viele. Also zum Beispiel Köpke war sehr stark, der war ständig irgendwie on fire und hat den Ball bekommen. Aber wie gesagt, also meiner Meinung nach hat es die Defensive trotz Fehlern dann eigentlich okay gemacht, würde ich sagen. Also wie gesagt, sie waren dann trotzdem gut gestanden und Aue hatte nicht wirklich viele gute Schusspositionen. Sie haben es versucht, aber ja,
bei Mühl und Schakba würde ich das unterschreiben, bei Dave Bulthuis nicht. Es gab eine Situation, Steffen, und
wir hatten die Defensive. Ich wollte das jetzt mal ein bisschen, ich wollte nicht so auf Dave rumhacken.
Wir hatten gerade eben schon mal im Off so ein bisschen darüber gesprochen. In der 74. Minute schreibt der Kicker, dass es einen Elfmeter bei einem Einsteigen von Kemp gegen Härtner gegeben oder geben hätte müssen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Situation null vor Augen, Steffen. Du hast aber gemeint, du erinnerst dich daran, was geschah.
Ja, nein. Also ich weiß es nur noch, wie es teilweise aussah. Ich glaube, es war auch nach einer Ecke oder und einem Freistoß und Kempe wollte den Ball eben mit dem Fuß annehmen und sein Gegenspieler wollte mit dem Oberkörper hingehen und dann trifft Kempe den Gegenspieler eben mit seinem Bein, was sehr hoch war. Für mich war es im Stadion jetzt auch Elfmeter. Ich habe es jetzt bloß dann bei der Sky-Zusammenfassung nicht, also gab es die Szene nicht, deswegen konnte ich es mir nicht nochmal anschauen, aber ich hatte während dem Spiel schon das Gefühl, dass es ein Elfmeter war, weil halt einfach das Bein von Kempe so hoch war und er ihn auch getroffen hat. Zumindest sah es von meiner schönen Position so aus.
Gut, dann machen wir an die Situation auch einen Haken dran. Insgesamt, es wird immer deutlicher, nicht unbedingt der beste Tag des Schiedsrichters, auch in der Zweikampfauslegung auf beiden Seiten. Es gab mal noch eine Situation, und jetzt verteidigen wir mal Dave Bulthuis, da ist er vor dem Gegenspieler, vor Köpke am Ball, das ist riskant, der trifft ihn danach und Arnik entscheidet auf Freistoß für Aue. Aber sei es drum, es gab dann in der 82. Minute den Lucky Punch für den ersten FC Nürnberg. Und das, nachdem Behrens den Ball wirklich gut in den Lauf von Teuchert gechippt hat, allerdings dann auch Samson alles macht, nur nicht das, was er machen sollte, der senst da komplett irgendwie am Ball vorbei. Teuchert springt der Ball dann an den Rücken, Felix lässt anschließend alle alt aussehen, schiebt wunderschön gegen die Laufrichtung von Mennel ein. Möwald wäre sogar noch mitgelaufen gewesen. Und dann steht es 2-1 auf einmal 10 Minuten vor dem Ende oder 8 Minuten vor dem Ende.
Ja, es war einfach vielleicht zu 80% ein super Pass, weil er ihn an den Rücken getroffen hat. Aber er hat ihn dann super mitgenommen, ist sofort in Vollsprint gegangen und spielt einfach die Abwehrspieler super aus, macht mit links rein gegen die Laufrichtung und der Torhüter kann eigentlich nur noch hinterher gucken. Also es war einfach ein Top-Tor.
Steffen, siehst du es genauso? Ja. Top-Tor?
Ja, in der Verarbeitung würde ich schon sagen Top-Tor. Vor allem, auch wenn es schön für Teuchert ist, freut es mich eher für Behrens, weil er meiner Meinung nach jetzt schon gefühlt schon seit der Winterpause jetzt eher nicht so seine beste Karrierephase oder aktuelle Clubphase hat, weil wir hatten schon, also meiner Meinung nach, sehr viele bessere Spiele von ihm gesehen, wo er noch mehr gelaufen ist und die Zweikämpfe viel besser angenommen hat. Das fehlt mir in letzter Zeit ein bisschen. Der Pass auf Teuchert war okay, weil wäre Samson dran gekommen, wäre es ein schlechter Pass gewesen. So hat ihn Samson durchgelassen, der eigentlich das ganze Spiel lang davor sehr gut war in der Zweikampfführung. Erstmal habe ich noch gedacht, Teuchert verkackt es auch noch, weil er den Ball erst an den Rücken bekommt, aber er schafft es irgendwie, den Ball dann doch noch zu kontrollieren und dann natürlich, wenn er sein Tempo aufnimmt, dann ist er halt eben nur schwer zu halten, weil das Tempo haben nur sehr wenige Verteidiger in der zweiten Liga. Und dann hat er es also super abgeschlossen für sein Alter, für seine Nicht-Erfahrung sehr, sehr gut gemacht.
Ja. Seine Nicht-Erfahrung.
Ich mir ist das Wort gerade nicht eingefallen.
Unerfahrenheit. Teuchert unter Alois Schwarz gescholten worden, da wurde er gerügt, dass er sich auf seinem Talent ausruht. Und jetzt spielt er das erste Mal seit längerer Zeit wieder, auch wirklich viele Minuten dann, und dann kommt er so zurück. Da wird es die wenigsten Clubfans geben, die sich daran stören. Wir hatten die Stürmermisere angesprochen. Es ist das erste Tor eines FCN-Stürmers im Jahr 2017. Es gab dann anschließend das Powerplay der Veilchen. Auer drückte mit allem, was sie hatten, nach vorne. Bunjaku war ja mittlerweile eingewechselt. Beim Club kam dann noch Mark Reiter für Kempe, Pretschko für Möwald. Und Bunjaku hatte dann tatsächlich in der Nachspielzeit die Möglichkeit, Mennel geisterte mit vorne rum und Bunjaku köpft dann gegen die Latte und danach war das Spiel zu Ende. Weil Behrens gerade noch angesprochen wurde, müssen wir noch ganz kurz diese eine Situation mal beleuchten, wo über Behrens gekontert wird und der gefühlt 10-mal den Ball verliert, aber immer wieder nachsetzt, dann tatsächlich das Ding irgendwie noch in den 16er trägt, auch da nochmal auf Teuchert ablegt, der dann allerdings Mennel genau anschießt. Aber Behrens auch einer, der sich dann in dieser zweiten Halbzeit in dieses Spiel richtig reingearbeitet hat, oder Felix?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem in der Szene hat man das gemerkt. Also wie du gemeint hast, er hat gefühlt 10-mal den Ball verloren und hat den Ball einfach wieder erkämpft und ist weiter nach vorne. Und eigentlich habe ich den Ball schon drin gesehen, aber es ist natürlich der Club und leider schießt Teuchert direkt auf den Torhüter. Also ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links oder unten oder oben, keine Ahnung. Der wäre drin gewesen, aber sehr, sehr stark von Behrens auf jeden Fall.
Gut, insgesamt dann, wie gesagt, 2-1 für den ersten FC Nürnberg. Wir werden uns gleich noch dem ein oder anderen Thema hier bei Total Beklubbt widmen und hier nochmal der Hinweis auf die MeinSportRadio-Aktion Anstoß. Es ist eine Aktion, eine Charity-Aktion, so heißt das Wort, das ich gesucht habe, das Kinder- und Jugendhospizwerk Südliches Münsterland. Benedikt Hövedes ist da der Pate für diese Aktion. Und sein Trikot gibt es am Freitag zu gewinnen. Das Trikot, das er gegen PAOK Saloniki gewonnen hat, unterschrieben von allen Spielern von Schalke 04. Diese Woche läuft die Aktion noch. Klickt auf meinsportradio.de/anstoß und schaut euch das an. Es gibt auch noch einen weiteren Preis zu gewinnen. Ansonsten, wie gesagt, sind wir gleich zurück hier bei Total Beklubbt. Widmen uns dem Trainer Michael Kölner, widmen uns natürlich auch nochmal ein wenig Konstantin Csakba, den wir jetzt irgendwie völlig unter den Tisch haben fallen lassen, obwohl wir uns, zumindest Felix und ich, nach der Partie einig waren, dass er der beste Spieler beim Club an dem Tag war. Und das hier gleich auf meinsportradio.de.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Der erste FC Nürnberg setzt sich am vergangenen Samstag gegen Erzgebirge Aue mit 2:1 durch und wir möchten nun, bevor wir gleich über Michael Köllner und seine Zukunft beim ersten FC Nürnberg sprechen, nochmal kurz auf einzelne Spieler blicken, die unserer Meinung nach positiv herausstachen. Ich hatte es schon gesagt, Konstantin Csakba haben wir bisher völlig unter den Tisch fallen lassen. Und ich gebe ja ehrlich zu, so die ersten Wochen beim Club hat er mir nicht wirklich gut gefallen. Aber in diesem Spiel gegen Aue, da war jemand, der voranging, der wichtige Zweikämpfe gewonnen hat, der hinten das eine oder andere Mal die Auer Offensivspieler gehörig verarscht hat, wo ich mir dachte, wenn das einmal schief geht, ey, dann kannst du dir vom Trainer aber was anhören. Es ging glücklicherweise immer gut, Steffen. Wie hast du seine Leistung bewertet?
Ja, also ich fand ihn sehr gut. Ich hätte wie du jetzt auch nicht erwartet, dass er sein Leistungsniveau noch so steigern kann. Ich fand's gut, also vor allem seine Abgeklärtheit, was du gerade eben schon angesprochen hast, aber auch seine Zweikampfführung fand ich sehr gut. Was mir nicht so in der Gesamtbetrachtung gefällt, bei Bretschko wird immer drauf rumgehackt, wenn die Flanken nicht ankommen, bei Csakba kam gefühlt auch keine einzige an, aber er hat es halt defensiv besser gemacht.
Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Eduard Löwen dann auf der anderen Seite den Rechtsverteidiger mimte und sich da ebenfalls teuer verkaufte. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, ob du es warst, Steffen, oder ob Felix das gerade im Off gesagt hat. Mit überragenden Zweikampfwerten auch der junge Herr. Und wir hatten es schon lobend erwähnt. Felix, du wolltest noch andere Spieler hervorheben.
Ja, also eigentlich andere Spieler, damit hatte ich eigentlich genau Löwen gemeint und auch Csakba, was du gesagt hast. Und ich fand es sogar, also Csakba war meiner Meinung nach viel besser als Bretschko im Spielaufbau. Also wie gesagt, Ballführung ist bei ihm besser. Man hat bei Bretschko immer so ein bisschen das Gefühl, wenn er in Zweikampf geht, dann hat er den Ball los. Und Csakba hat, wie Felix gerade gesagt hat, die Offensivspieler teilweise ein bisschen an der Nase rumgeführt. Die Flanken waren nicht so gut, das stimmt. Aber ansonsten war er immer präsent. Er ist immer mit nach vorne gegangen. Er hat hinten die Bälle rausgeholt, die Leute dann ausgespielt und nicht einfach weggeschlagen. Also es war einfach ein super Spiel. Und ich hatte auch gedacht, also es wurde ja gesagt viel, dass er noch nicht auf dem Stand ist, weil er war ja vereinslos und so weiter und eben noch nicht auf dem Niveau spielen kann. Aber ich finde, in der Zeit, in der er jetzt da war, das ging meiner Meinung nach ziemlich schnell, weil das Spiel gegen Aue, es war einfach top. Also super Verteidiger. Meiner Meinung nach sollte man auch überlegen, ob man mit ihm nicht über eine Verlängerung ziemlich schnell reden sollte.
Ich habe auch gerade nochmal die Statistik da, also Eduard Löwen steht auf Platz 1 mit 75% gewonnenen Zweikämpfen, Csakba auf Platz 2 mit 68,75%.
Also die also beiden defensiv auf jeden Fall, Fall ja. Hervorzuheben. Raphael dann Schäfer hatten wir
100%.
Hatten wir ja schon.
Ja. 100% gewonnene Zweikampfquote. Wie man die misst, weiß ich auch nicht.
Ja, Raphael Schäfer auf jeden Fall mit einer guten Partie. Wir hatten es ja schon in der Spielanalyse gerade so ein bisschen angesprochen. Hat den einen oder anderen Reflex dabei gehabt, gutes Stellungsspiel gezeigt und führte in Abwesenheit von Georg Markreiter und Miso Pretschko, haben wir ja noch gar nicht erwähnt, den ersten FC Nürnberg tatsächlich nochmal als Kapitän aufs Feld und musste dann auch seine Binde gar nicht mehr abgeben an einen der anderen beiden, durfte sie tatsächlich 90 Minuten behalten. in einem seiner letzten Spiele für den ersten FC Nürnberg. Wir hatten es auch schon angesprochen, Dave Bulthuis, Patrick Hammerbauer, die sind natürlich etwas negativ hervorgestochen. Und ja, dann gab es noch Tim Matthausch, der es tatsächlich fertiggebracht hat, da in 57 Minuten nicht einen einzigen Zweikampf zu gewinnen. Auch das soll nicht unerwähnt bleiben. Lasst uns mal noch über Michael Kölner sprechen. Es war jetzt so, dass man in das Spiel gegen Aue mit zwei Niederlagen und sehr, sehr uninspirierten Auftritten teilweise eben gegangen ist und man ja irgendwie so ein bisschen den Eindruck gewonnen hatte, dass Kölner zwar fußballerisch oder nicht fußballerisch, sondern vom fußballerischen Verständnis her ein absoluter Fachmann ist, auch wenn man sich seine Pressekonferenzen und alles angeguckt hat, aber Felix vielleicht einfach nicht der richtige Mann ist, um eine erste Mannschaft zu trainieren.
Das sehe ich eigentlich nicht so. Also meiner Meinung nach ist er der richtige Mann. Das Ding ist einfach nur, du hast halt die Spieler, die du hast und die sind ja natürlich teils, das sind die jungen Spieler, die er mit ausgewählt hat, aber die alten auch nicht. Also er hat quasi den gegebenen Kader übernommen und muss ihnen quasi, was er ja auch gesagt hat, zum Beispiel, es ist einfach, einem jungen Spieler quasi seine Taktik einzubläuen. Das ist ziemlich einfach, aber so einem Raphael Schäfer oder Pretschko hat er gesagt, die jahrelang irgendwie gespielt haben, denen die Festplatte nochmal zu formatieren und quasi was Neues einzutrichtern, ist halt ein bisschen schwerer. Und also wie gesagt, meiner Meinung nach gefällt mir, wie der 1. FC Nürnberg insgesamt spielt, sehr viel besser. Es wurden jetzt wieder höhere Bälle gespielt. Man kann nicht ganz darauf verzichten, glaube ich, in der zweiten Liga. Aber insgesamt finde ich einfach das Spiel besser. Es wird wieder Fußball gespielt und ich bin eigentlich pro Kölner.
Du hast gerade einen Punkt angesprochen, dass es nicht so einfach ist, bei dem einen oder anderen Profi halt die Platte zu formatieren. Aber ist nicht genau das letzten Endes essentieller Bestandteil eines Trainers, wenn er einen Profikader trainiert? Denn in aller Regel bekommst du nun mal Spieler, die ja anders Fußball, woanders Fußball spielen gelernt haben.
Ja, natürlich. Aber es ist natürlich was anders, ob du jetzt mit der Vorbereitung und so weiter in der Saison reingehst und das noch irgendwie beeinflussen kannst quasi. Also jetzt nicht bei den alten Spielern, aber vielleicht noch den einen oder anderen Spieler dazu holen kannst oder den einen oder anderen Spieler abgeben kannst. Und er meinte damit ja nicht, dass es unmöglich ist, die Festplatte zu löschen, sondern es dauert einfach nur ein bisschen länger. Also ein junger Spieler nimmt es einfach viel besser auf. Ich meine, er hat es ein bisschen so verglichen mit, okay, es ist wie eine Sprache lernen. So. Als Junger lernst du eine Sprache viel schneller, als wie wenn du jetzt 30 oder 35 bist. Und das finde ich schon ziemlich logisch. Und da er eine komplett andere Spielphilosophie reingebracht hat auch, ist das natürlich auch verständlich, was er da gesagt hat.
Mal unabhängig davon, wie einfach es ist, irgendwelchen Spielern die Festplatte zu formatieren, Steffen, Simon meinte, glaube ich, beim Spiel zu mir, dass er halt den Eindruck hat, dass in diesem Zeitraum jetzt Kölner so ein Stück weit auch einfach verbrannt wird. Eben womöglich auch aus genannten Gründen, die Felix gerade angeführt hat. Es ist nicht so einfach ohne Vorbereitung mit dem Kader und so weiter und so fort. Und dass er den Eindruck gewinnt, dass Kölner einfach als Trainer verheizt wird. Das ist so eine Stimmung, die generell im Umfeld meiner Meinung nach so ein bisschen hört, kannst oder die man immer mal wieder hört. Ist das was du nachvollziehen kannst?
Ja, weil es gibt leider diese Einstellung, dass wenn ein Trainer nicht erfolgreich war, dass er wie in dem Fall jetzt nicht in die Jugend zurück kann. Für mich ist das, oder was heißt denn eigentlich nicht erfolgreich? Im Fall Kölner ist es ja nicht, dass er den Cheftrainerposten wirklich zumindest noch nicht fest übernehmen soll, sondern noch geht es ja nur darum, dass er es mal bis zum Saisonende die Punkte holt, dass man unten nicht mehr reinrutscht und ob es dann weitergeht, ist ja auch noch vollkommen offen. Deswegen ist es in dem Fall sowieso ein bisschen anders, aber ich finde, dass man mit Kölner vorsichtiger umgehen sollte, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ihn immens wichtig für
das NLZ.
Das NLZ, das Nachwuchsleistungszentrum sehe, weil er einfach die Spieler sehr gut weiterentwickelt und auch menschlich anscheinend bei den Spielern sehr gut ankommt, was man so von Spielern selber hört. Und er hat sehr attraktiv spielen lassen bei der U21, aber es geht mir eben nicht nur um die U21, sondern einfach über das ganze Nachwuchsleistungszentrum, dass er einfach eine Struktur reingebracht hat, die, glaube ich, allen Nachwuchsspielern sehr, sehr gut tut. Und deswegen hoffe ich, dass, falls wer Besseres auf dem Markt ist, dass wir ihn lieber wieder im NLZ sehen, auch wieder als U21-Cheftrainer, weil das läuft unter dem neuen Cheftrainer noch nicht so wirklich. Ich glaube, man hat von 6 Spielen 4 verloren und 2 unentschieden gespielt, wenn ich mich ganz täusche. Und davor hat man sehr viele Siege geholt.
Also siehst du es ähnlich so wie bei Schalke 04 bei Norbert Eggert, dass man quasi ihn auch, also es gab ja schon öfter bei Schalke die Überlegung, ihn quasi als Cheftrainer einzusetzen, aber man hat gesagt, man braucht ihn eigentlich in der Jugendentwicklung, weil die Spieler, die er hochgezogen hat, die einfach, ich meine, einen Özil, da kann man eigentlich die Liste unendlich lang nachvollziehen, dass er quasi unser Norbert ist, so in dem Dreh, und man ihn nicht aus der Jugendarbeit rausziehen sollte, weil er quasi genau, weil das genau sein Ding ist. So meinst du das?
Ja, eben. Wahrscheinlich dann. Eben. Und es ist halt was ganz anderes, ob du mit jungen Menschen, die gerade erst in ihr Leben reinkommen, zusammenarbeitest oder halt mit Leuten, die schon in ihrem Leben stehen und schon mehrere Millionen verdient haben. Und ich glaube, man sollte nicht immer versuchen, aus solchen Sachen immer das Maximale dann irgendwie versuchen, krankhaft rauszuquetschen. Er macht gut, er macht sehr gut als NLZ-Leiter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das eben langfristig schafft, und es ist halt eben leider so, dass sowas nur ganz selten dann auch langfristig, wenn er dann eben rausgeschmissen wird, dass er dann auch wieder zurück ins NLZ kann. Wird wahrscheinlich nicht passieren, deswegen hoffe ich einfach, dass er zurück ins NLZ geht, und falls ein besserer auf dem Markt gefunden wird, dass dieser dann kommt und uns zurück zu glorreichen Zeiten führt.
Also das Problem, was ich ein bisschen sehe, also ich bin halt so ein bisschen, vielleicht kann man das so sagen, so ein bisschen verliebt, wie er Fußball spielen lässt, weil er halt wirklich auf Kurzpassspiel setzt etc. Und den einzigen, den wir uns eigentlich so leisten können, wahrscheinlich, der das ähnlich macht, ist der Trainer unseres letzten Gegners, Tedesco, der macht das auch ziemlich gut. Und ansonsten, ich weiß halt nicht, das Problem könnte halt sein bei dem aktuellen Geldmangel, dass wir halt uns einen ähnlichen Trainer, der ein ähnliches Konzept vielleicht hat etc., uns gar nicht leisten können. Und ich habe da ein bisschen Angst, dass man wieder auf, ich sage jetzt mal altbackene Trainer wie Alois Schwarz zurückgreift, die einfach weniger Konzept hatten. Das ist so ein bisschen das Ding. Ist natürlich schwer, eine schwere Entscheidung, weil, wie du auch vollkommen recht hast, er ist Lehrer gewesen, er kann sehr gut mit Jugendlichen um, und das ist natürlich was komplett anderes, ob du eine Jugendmannschaft trainierst oder ob du eine Profimannschaft trainierst, aber es ist eine schwere Entscheidung. Also einerseits gibt es halt Pro-Argumente, wieso er da bleiben sollte, also sein Spiel zum Beispiel, aber es muss halt, wie gesagt, ein geeigneter Ersatz gefunden werden, meiner Meinung nach.
Also die Frage ist halt,
ja, Entschuldigung, Steffen.
Die Frage ist halt, ob wir überhaupt das Spielermaterial dazu haben, um so einen komplizierten Spielstil überhaupt spielen lassen zu können. Und ich glaube nicht, dass wir langfristig gesehen, oder was heißt langfristig, dass wir für die nächste Saison auch nur ansatzweise Spieler haben oder eben Spieler finden können, auch für Transfers, mit denen wir dann wirklich so spielen lassen können, wie er das halt eben will.
Und deswegen, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, also beim letzten Ajax-Spiel gegen Schalke, ich weiß jetzt das Durchschnittsalter von Ajax nicht mehr ganz genau, ich glaube, es war 22,7 Jahre.
Gefühlt 15.
Gefühlt 15, aber vielleicht muss man genau den Weg gehen. Ich meine, es macht ja unser Freund aus Leipzig nicht anders, dass sie vor allem auf junge Spieler setzen, und vielleicht muss man genau den Weg gehen, dass man halt noch mehr auf junge Spieler setzt und die das vielleicht auch genau umsetzen können. Jetzt wie er ja auch ein bisschen begründet hat mit seiner Festplatte etc., aber dass man halt, und dann könnte er wiederum Trainer sein, weil er dann ja eigentlich so genau das Schnittalter zwischen Jung und Alt hat, weil die Spieler gehen sowieso erstmal irgendwann, weil wir in der zweiten Liga spielen, beziehungsweise dann, falls wir aufsteigen sollten, wahrscheinlich nicht gleich oben. Und selbst bei den großen Mannschaften gehen halt eben auch Spieler.
Ja, guter Punkt meiner Meinung nach, oder beide habt ihr gute Punkte angebracht. Für mich überwiegt das Argument, dass die Zukunft des ersten FC Nürnberg in Jugendspielern, die man hochzieht, liegt. Und damit ist Michael Köllner im Nachwuchsleistungszentrum einfach viel, viel wertvoller, um sogar durch einen vielleicht schlechteren Trainer zu ersetzen. Denn, du hast es angesprochen, Felix, vielleicht müssen wir auf junge Spieler setzen, aber wenn er der perfekte Mann ist, um die jungen Spieler im Nachwuchsleistungszentrum zu fördern, in der U21 zu entwickeln, dann ist er dort viel, viel besser aufgehoben auch wenn man eben die finanzielle Misere des ersten FC Nürnberg bedenkt und wir auch auf lange Sicht halt auf Spielerverkäufe angewiesen sind. Also insofern stimme ich Steffen zu, ich hoffe, dass er zurückwechselt. Wen wir dann da an der Seitenlinie sehen, das will ich nicht beurteilen müssen. Herrn Tedesco, dafür waren wir wohl zu langsam, wenn man den Medien glauben darf. Insofern dürfen wir gespannt sein. Also für mich...
Lodder?
Ja, genau. Bitte nett.
Der kann auch mit, du meinst, der kann auch mit jungen Dingern?
Okay, darauf gehe ich.
Der kann mit jungen Dingern, aber nicht Fußball.
Falsches Geschlecht.
Gut, also vielleicht Lodder, vielleicht jemand ganz anderes. Wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist, falls es überhaupt soweit kommt. Auf jeden Fall gute Argumente für beide Seiten. Ich bin gespannt, wie sich die Situation entwickelt. Eine Situation, die sich sehr unschön entwickelt hat, fand am vergangenen Samstag nach dem Spiel statt. Es gab dann im Anschluss an das Spiel ein Video im Internet, das ein Polizeieinsatz gegen einen Auer-Fan zeigt. Es wurde hoch diskutiert oder heiß diskutiert. Es gibt relativ wenig Aussagen dazu. Wir wollen uns dennoch dann gleich der Sache ganz kurz widmen hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Zurück bei Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg bei meinsportradio.de. Uns läuft ein ganz kleines bisschen die Zeit weg, ist mir gerade aufgefallen. Deswegen gibt es jetzt eine relativ kurze Zusammenfassung dieser ganzen Polizei gegen Auer Fan-Aktion, die auf einem Video festgehalten wurde und im Internet für rege Diskussionen sorgte. Auch mangels Informationen können wir da jetzt eh nicht sonderlich viel diskutieren. Wir wollen es aber halt nicht unter den Tisch fallen lassen. Nach dem Spiel hat wohl eine Gruppe Auer Fans laut Polizeibericht Einsatzfahrzeuge am Nachrücken gehindert, wurde daraufhin zur Seite geschoben, außer ein Fan, 30 Jahre alt, der hat wohl immer wieder, ist zwischen den Polizeibeamten hin und her gesprungen. Daraufhin wurde er zur Seite geschoben, schlug einen Beamten mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht, woraufhin er zu Boden gebracht wurde und laut Polizeibericht dann ein Dutzend Gästefans zum Angriff überging. Daraufhin konnte derjenige entkommen. Später stellte die Polizei diesen Mann dann erneut, wurde wieder angegriffen, dieses Mal wohl von mehreren Dutzend Auer-Fans. Die Einsatzkräfte haben dann Pfefferspray und Stöcke und wie das so unschön oder schön, wie auch immer heißt, unmittelbarem Zwang in Form von körperlicher Gewalt, haben die Einsatzkräfte an den Auer-Fans entgegengesetzt. Dieser 30-Jährige wurde dann wieder verhaftet, wollte wohl einen Polizeibeamten ins Bein beißen und wurde letzten Endes dann eben in die Stadionwache gebracht. Jetzt ist immer diese große Frage, wo spielt dieses Video eigentlich? Wir haben gerade im Off nochmal drüber gesprochen, sowohl Steffen als auch ich haben es so verstanden, dass das Video und was es ja überhaupt so hochkochen hat lassen, genau da spielt, als er versucht, einem Polizeibeamten die Waffe zu entreißen und dieser sich dann eben mit einem Tritt wehrt. Das ist in dem Video unserer Meinung nach nicht so richtig zu sehen. Deswegen ist jetzt die große Frage, spielt es tatsächlich zu genau dem Zeitpunkt? Wir können es letzten Endes nicht aufklären. Er wurde dann am späten Abend gegen 21 Uhr wieder entlassen, hatte bis dato dann auch mal einen Alkoholtest eingewilligt, 1,5 Promille waren dann wohl der Wert, den der ergab. Also das Ganze fand jetzt nicht sonderlich nüchtern statt. Wir können letzten Endes noch keine abschließende Aussage über irgendwas hier treffen. Es sind auf jeden Fall Anzeigen erstattet worden, auch von einem weiteren Auer-Fan, der Pfefferspray ins Gesicht bekam. Der wollte Anzeige erstatten, weil er die Situation laut eigener Aussage schlichten wollte. Daraufhin allerdings eben als Angreifer scheinbar von den Polizisten wahrgenommen wurde. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr unschöne Geschichte gewesen, zumal das Ganze in einem Spiel oder nach einem Spiel geschah, das meiner Meinung nach sehr, sehr friedlich vonstatten ging. Die Auer haben ein bisschen Pyro gezündet, aber alles in allem dafür, dass da 4000 Auer-Fans zugegen waren, gab es da nichts, was irgendwie für besondere Vorkommnisse oder dergleichen jetzt oder besondere Vorkommnisse hervorgerufen hätte. Insofern umso bescheuerter, man muss es einfach mal so sagen, dass das jetzt so viel Aufmerksamkeit erfährt, natürlich zu Recht, aber besser wäre es natürlich gewesen. Das Ganze wäre überhaupt nicht geschehen. Und wir hoffen, dass sowas dann im nächsten Spiel, wenn Nürnberg in Würzburg zu Gast ist, nicht geschieht, und wollen jetzt abschließend noch kurz darüber sprechen, was den ersten FC Nürnberg dort erwartet. Steffen, die Würzburger Kickers sind seit 12 Spielen, also oder die komplette Rückrunde letzten Endes, ohne Sieg. 5 Unentschieden, 7 Niederlagen. Jetzt gab es die nächste Niederlage gegen St. Pauli. Und ja, die Würzburger Kickers haben quasi ihren kompletten Vorsprung aufgebraucht, den sie sich in der Hinrunde erarbeitet haben.
Jo, also in der Hinrunde habe ich sie sehr stark angesehen. Und ich war auch sehr beeindruckt davon, dass sie so gut gepunktet haben. Und sie hatten ja auch kurzweilig auch mal was mit den oberen Plätzen zu tun, und ich habe das gar nicht für so abwegig gehalten, weil es ja oft so ist, dass dann so eine Mannschaft, die aufgestiegen ist, dann richtig in den Flow kommt und dann noch mehr über sich hinaus wächst. Aber irgendwie war die Winterpause nicht ganz so schön, oder es war ein bisschen zu kalt in Würzburg, und deswegen läuft es irgendwie seitdem nicht mehr wirklich. Und sie sind für mich ein klarer Abstiegskandidat, aber um direkt nach unten zu gehen, weil sie sind eine der wenigen Mannschaften von unten, die halt eben gar nicht punkten. Die anderen 1860, Pauli, Lautern, Aue, Bielefeld holen alle ab und zu mal Punkte, manche auch mehr, manche weniger. Aber die Kickers haben halt wirklich gefühlt fast gar keine Punkte. Das ist ein klares Spiel, was der Club gewinnen muss. Also da gibt es überhaupt gar keine Diskussion.
Wir hatten letzte Woche darüber diskutiert, dass der 1. FC Nürnberg ein Sturmproblem hat. Und wenn der 1. FC Nürnberg, ein Sturmproblem in der Rückrunde hat, was haben dann erst die Würzburger Kickers, Felix? 6 Tore haben die in 12 Spielen geschossen. Ein Eigentor ist sogar darunter. Da klemmt's aber richtig.
Ja, freier Fall, würde ich sagen. Also für mich sind die auch ganz, 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 ganz schwer abstiegsgefährdet, weil was gerade Steffen auch gemeint hat, Arminia Bielefeld, sie kämpfen, sie spielen gegen Stuttgart jetzt das Spiel gestern. Sie haben richtig gekämpft und spielen gut nach vorne. Erzgebirge Aue hat gut gepunktet. Ich denke auch nicht, dass Lautern sich aufgeben wird. St. Pauli hat auch gepunktet. Und wenn man dann weitergeht, dann kommen die Würzburger Kickers. Und ich sehe da aktuell bei den letzten Spielen eigentlich keinen Impuls, dass sich da gerade was ändern könnte. Also natürlich ist der Club genau bei solchen Spielen auch ganz oft ein guter Aufbaugegner, warum auch immer. Aber eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen.
Ja, Würzburg kriegt Nürnberg, danach kommen die direkten Konkurrenten aus Aue, Düsseldorf, Sandhausen, und ganz zum Abschluss geht's ausgerechnet nach Stuttgart. Da kann man eigentlich, wenn man es mit Würzburg hält, nur noch hoffen, dass die da schon einen Meisterkater haben. Aber ansonsten ist das Restprogramm zwar tendenziell eines der leichteren in der zweiten Liga, auch verglichen mit anderen Mannschaften, die da unten stehen, aber es ist natürlich aktuell, wenn man den Trend betrachtet, eben auch eines, wo die direkten Konkurrenten dann ganz, ganz schnell enteilen. Wir erinnern uns noch kurz an das Hinspiel. 2:2 ging es damals aus. Da hat man ja gefühlt das Spiel innerhalb von 2 Minuten erstmal komplett hergeschenkt, bevor Hofland dann ganz spät, kurz vor Ende der Partie, noch den Punkt besorgte. Und kurz vor Ende der Partie ist auch noch ein gutes Stichwort. In der Rückrunde haben sich die Kickers aus Würzburg noch 9 Tore ab der 80. Minute einschenken lassen. Steffen, ist das also ein Spiel wie gemalt für Cedric Teuchert?
Nein, weil ich hoffe, dass er von Anfang an beginnt und schon früh das Spiel klar entscheidet.
Wie geht's aus?
Ach komm. 2-0 Sieg.
Okay, 2-0 nehmen wir gerne. Steffen, sage ich schon. Felix, wie denkst du, geht es aus?
Also dadurch, wenn man die Bilder wieder gesehen hat, dass jetzt auch wieder einige andere ins Training einsteigen, die vielleicht noch nicht gegen Würzburg spielen, aber vielleicht darf ja auch ein Sabiri in den letzten 10 Minuten wieder spielen. Ich tippe ganz gewagt 3-1 für den Club.
Hier werden Dinger rausgehauen. Also ich denke, es geht 2-1 aus. Ja, Junio Diaz schafft ausnahmsweise mal kein Eigentor, sondern ein Tor gegen den Club oder sowas. Und vorne, ja, da knipsen, ach, eigentlich ist es mir egal, Kempe, um Steffen ein bisschen zu ärgern. Und Teuchert.
Bulltuis. Kempe und Bulltuis.
Mal sehen, ob Bulltuis nach der Leistung am vergangenen Wochenende überhaupt in der ersten Elf steht. Wir werden es gespannt beobachten, dann natürlich auch nächste Woche darüber sprechen, was der erste FC Nürnberg da abgeliefert hat. Wer ansonsten sich noch ein wenig Sport widmen möchte, der vielleicht nicht nur mit Fußball zu tun hat oder der nicht Fußball ist, so rum, der kann sich am Wochenende übrigens auf Mein Sportradio live das Fed Cup World Group Playoff Spiel zwischen Deutschland und der Ukraine anschauen oder anhören. Vielmehr am 22.04., also am Samstag und am Sonntag ab 12 und ab 11 Uhr sind dann Tobi Rieger und Philipp Schubert für euch da und werden, ja, diese Partien begleiten und dann dafür oder, ja, euch darüber berichten, ob die Fed Cup Mädels auch nächstes Jahr eben in der ersten Liga des Tennis dabei sind. Wir hoffen, dass der erste FC Nürnberg, ja, sich zumindest am Sonntag so verkauft, dass wir nicht Angst haben müssen, dass er doch noch in der dritten Liga am Ende dabei ist. Aber ich denke, wir sind aller ganz guter Dinge. Ich bedanke mich bei Felix, ich bedanke mich bei Steffen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.